Ja, es ist schon der vierte Advent, kaum zu glauben, wie schnell die Zeit verfliegt. Irgendwie dieses Jahr in besonderer Weise, weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt hatte ich echt den Eindruck, dass es so schnell vergangen, die vier Wochen. Und diese Woche feiern wir Weihnachten. Und der Friedemann hat es ja schon erwähnt, etliche Wegbereiter waren im Einsatz, um diesen Weg wieder frei zu machen durch den Haupteingang. Die Tür ist offen. Das hat uns alle gefreut und das ist im Grunde auch eine Überleitung zu dem Thema dieser Predigt, weil um den Wegbereiter soll es auch heute an diesem vierten Advent 2021 gehen. Vor zwei Wochen haben wir davon gehört, wer war der prophetische, angekündigte Wegbereiter des Messias? Das war Johannes, genau. Und Johannes war der Cousin von Jesus, der später auch Johannes der Täufer genannt wurde, war ungefähr 6 Monate älter als Jesus und er ist als der Vorbote, der Wegbereiter des Herrn Jesus bekannt. Und was uns das Wort Gottes über ihn sagt, darüber wollen wir heute in dieser Predigt nachdenken. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass auch wir persönlich etwas von ihm lernen. Denn als Gläubige des neuen Bundes sind wir auch Wegbereiter. Wir sind Wegweiser letztlich. Wir sind Männer und Frauen, die auf die Ankunft unseres Königs Jesus Christus warten. Und während wir warten, ist es unser Auftrag, Boten seines Evangeliums, Vorboten und Wegbereiter seiner Wiederkunft zu sein. Wir sind berufen, genauso wie Johannes, Wegweiser zu sein, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Lasst uns aus dem ersten Kapitel des Johannes, des Lukas-Evangeliums, die Verse 14 bis 17 heute betrachten. Aber um den Zusammenhang besser zu verstehen, lesen wir diesen bekannten Adventstext schon ab Vers 5. Lukas schreibt ja sein Evangelium übrigens in hervorragendem Griechisch und beginnt mit einer kurzen Vorrede, in der er Theophilus, dem Empfänger des Briefes, erklärt, warum er das Buch geschrieben hat, nämlich damit der erkennt, wie all das zuverlässig ist, worin er unterrichtet worden ist. Also diese Geschichte von Jesus ist nicht irgendeine Geschichte, die auf irgendwelche Spekulationen oder Visionen oder irgendwelche zweite Hand Informationen beruht, sondern sie gründet auf verlässliche Berichte von Augenzeugen und ist somit Geschichte. Mit anderen Worten, der christliche Glaube ist nicht nur etwas rein Subjektives, sondern hat eine historische Grundlage. Und wie die meisten biblischen Geschichtsschreiber beginnt Lukas mit einem Datum, Vers 5, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, damit ist Herodes der Große gemeint, der von 37 bis zum Jahr 4 vor Christus König war. Und in dieser Zeit lebten dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte, zusammen mit seiner Frau stammte er aus dem Geschlecht Aarons. Nee, seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons und sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Da wird uns also von Lukas mit knappen Worten zunächst mal ein Ehepaar vorgestellt, Zacharias, Elisabeth. Zacharias ist Priester, sein hebräischer Name Zacharia oder Zacharia bedeutet Gott gedenkt. Ein schöner Name, der eigentlich schon wie so ein Symbol wirkt. Gott gedenkt, er gedenkt seines Volkes. Da hat eine besondere heilsgeschichtliche Stunde geschlagen. Gott gedenkt. Und diese beiden, Zacharias und Elisabeth, waren fromme Leute, die ihr Leben nach den Vorschriften des Gesetzes ausrichteten. Aber das Paar hatte keine Kinder. Ein Problem oder nichts Angenehmes in der damaligen Zeit, diese Kinderlosigkeit. Nicht nur deshalb, weil man da niemanden hatte, der im Alter für einen sorgte, sondern oft wurde das als eine Schmach empfunden, weil in Israel verstand man Kinder als ein Geschenk Gottes. Schon im Psalm 127 wird das so beschrieben. Und wem Gott dieses Geschenk vorenthält, naja, da weiß man nicht. Vielleicht haben die was ausgefressen. Irgendwas müssen die getan haben, was Gott missfällt. Und so wurde oft ein kinderloses Ehepaar, wenn nicht gerade verachtet, dann zumindest argwöhnisch angesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Zacharias und vor allem Elisabeth viel darunter gelitten haben, dass sie das so erleben mussten. Und sie waren ja fromme Leute. Sie hielten sich an das Gesetz. Sie lebten so, wie es Gott gefiel. Und ich glaube, wenn Lukas das hier in einem Atemzug erwähnt, ihre Frömmigkeit, sie hielten sich an das Gesetz, sie lebten so, wie Gott es gefiel, und ihre Kinderlosigkeit, dann macht er im Grunde klar, diese Leute sind nicht von Gott gestraft. Es gibt einen anderen Grund, warum Gott ihnen in ihren jungen Jahren keine Kinder geschenkt hat. Gott hat noch etwas mit den beiden vor. In seiner Geschichte ist es nicht das erste Mal, dass gerade die Schwachen und die Traurigen und die stigmatisierten Leute ein Wunder Gottes erleben und erfahren dürfen, ja, dass gerade sie von Gott berufen sind und in seinen Plan einbezogen sind. Ich finde das so genial, wie Gott damals gewirkt hat und wie Lukas uns das hier in seinem Evangelium berichtet. Und da wird gleich von Anfang an eine gewisse Spannung aufgebaut. Neugier wird geweckt. Aslan is on the move. Aslan ist unterwegs. Er kommt. Es wird bald etwas geschehen. Und dann lesen wir in Vers 8 und Vers 9, einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Dass gerade auf Zacharias das Los fiel, war ein außergewöhnliches Vorrecht. Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was das für diesen Mann bedeutet haben muss. Das war fast so wie ein Sechser im Lotto. Denn es gab damals sehr viele Priester, die in verschiedene Priesterklassen auch eingeteilt waren. Und die Historiker schätzen, dass es zu jener Zeit etwa 18.000 Priester gab. Natürlich war es Gottes Führung und Terminplanung, dass das Los auf Zacharias fiel, die in dem Jahr eben in den Tempel zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Es war definitiv der Höhepunkt in seiner priesterlichen Karriere, denn ein Priester, der durfte dieses Räucheropfer nur einmal in seinem Leben darbringen. Und manche Priester hatten nie dieses Vorrecht. Und so lesen wir weiter in Vers 10. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Plötzlich geschieht etwas Ungewöhnliches. Zacharias merkt, ich bin da nicht allein. Da ist noch jemand. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Was muss das für ein Moment gewesen sein, wenn man da steht, so unmittelbar Auge in Auge mit einem Wesen aus Gottes Welt. Man wünscht man sich das, aber ich glaube, wenn das geschehen sollte, dann wären wir alle sprachlos und geflasht. Ich würde gern wissen, was Zacharias in dem Moment wohl gedacht hat. Kann ich vor dieser heiligen Gestalt überhaupt bestehen? Was will er von mir? Lukas sagt uns nur, dass Zacharias sich sehr fürchtete. Und dann beginnt der Engel zu reden. Und er sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Johannes. Johannes und Jesus gehören einfach zusammen. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Als ich das begriffen habe, da hat mein Name auch angefangen, mir zu gefallen. Sonst habe ich eigentlich meinen Namen nie gemocht. Aber irgendwann mal habe ich die Bedeutung kennengelernt und das war die Wende. Gott ist gnädig, heißt Johannes. Und Jesus, wissen wir alle, muss jeder Christ wissen, Gott rettet. Rettung aus Gnaden, das ist die Essenz der christlichen Botschaft. Johannes und Jesus gehört zusammen. Und dann folgt in den Versen 14 bis 17 dieses Engelwort, das uns sagt, was für ein Sohn Zacharias haben wird. Ja, wie Johannes als Wegbereiter sein wird, welche Berufung und Aufgabe er erfüllen wird. Vers 14, du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und von Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Schauen wir uns dieses Engelwort nochmal etwas genauer an hier in diesen Versen. Eigentlich werden hier von dem Engel 7 Dinge angekündigt, die diesen Wegbereiter Johannes auszeichnen werden. Zunächst mal wird nämlich Zacharias prophezeit, dass die Geburt seines Sohnes Freude und Jubel nicht nur in seinem Herzen auslösen wird, sondern viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Wenn ein Kind geboren wird, ist das eigentlich immer verbunden mit großer Freude in der Familie. Eltern, Geschwister, die Großeltern, die Verwandten freuen sich, ein neues Leben ist da. Eine Geburt ist also immer Grund zur Freude. Aber das Wort Jubel, das der Engel hier verwendet, weist auch darauf hin, dass die Geburt des Johannes mit messianischen Ereignissen zusammenhängt. Dieser Jubel, diese Freude über den gesalbten Erlöser wurde von den Propheten im Alten Testament schon vorausgesagt. Johannes wird Freude und Jubel in den Herzen der Menschen auslösen. Auf uns angewendet habe ich diesen ersten Gedanken aus diesem Textabschnitt so zusammengefasst: Menschen im Advent bereiten anderen Menschen Freude. Ich denke, das können wir hier von Johannes, dieser Adventsgestalt, schlechthin lernen. Bereiten wir anderen Menschen Freude? Machen wir andere glücklich? Bringen wir traurige Menschen dazu, dass sie wieder jubeln können, dass sie sich freuen können? Welche Spuren hinterlassen wir im Leben anderer Menschen? Sind es Spuren der Freude, des Glücks, der Zufriedenheit? Geschwister, ist uns das eigentlich bewusst? Alles, was wir tun oder auch nicht tun, ob wir reden oder schweigen, hinterlässt Spuren. Selbst unsere Körpersprache, unser Gesichtsausdruck, unsere Ausstrahlung sozusagen kommuniziert etwas. Unsere Gestik, unsere Worte, als auch unser Verhalten, unsere Postings auf Social Media lösen immer eine gewisse Reaktion aus. Und ich musste mich fragen, als ich dieses Engelswort über Johannes an Zacharias las: Johann, du bist auch ein Mensch im Advent. Du bezeichnest dich als solchen, weil du einfach in der Erwartung des Herrn lebst. Was strahlst du eigentlich in dieser Zeit aus? Bereitest du den Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld, dazu gehört eben deine Frau und deine Kinder und deine Familie und natürlich auch ihr, meine Glaubensgeschwister, Freude? Also rückblickend auf letzte Woche weiß ich, dass ich dies nicht so deutlich sagen kann, weil mir gerade so eine Szene einfällt, wo ich versagt habe, anderen Freude zu bereiten, wo ich mich über etwas geärgert habe und dann meinen Ärger, das ist ja immer so in der Familie, kennt ihr das auch, das wird dann irgendwo kanalisiert, nicht alle Leute ärgern sich so, ich gehöre zu denen, wenn ich mich ärgere, dann kann ich nicht schweigen, oft nicht schweigen und dann mache ich meinem Ärger Luft und das betrifft dann immer die Leute in deinem unmittelbaren Umfeld. Meistens die Person, die man am meisten liebt, die eigene Ehefrau oder den Ehepartner. Wie bereiten wir durch unser Sein, durch unser Handeln, durch unser Reden, unser Verhalten anderen Freude? Johannes bereitete Freude und Jubel. Woran lag das? Nun, von Anfang an gehörte Johannes mit seinem ganzen Leben dem Herrn. Sein Leben war Gott geweiht und das birgt Freude in sich und bringt Freude mit sich. Meine Lieben, weil wir unser Leben Gott hingegeben haben, sind wir Kinder Gottes. Und das bedeutet, wir sind gottgeweihte Menschen. Wir gehören jetzt schon zu seinem Reich. Gottes Geist lebt in uns. Und dieser Geist ist die Quelle unserer Freude. Er befähigt uns, dass wir an unserem Herrn und König, der bald kommen wird, uns erfreuen können. Nur wer selber Freude im Herzen hat, kann auch anderen Freude bereiten. Johannes der Täufer war von dieser Freude im Heiligen Geist bestimmt. Und ich denke, man kann seine Hingabe an Gott und seine Freude, die er ausstrahlte, nicht voneinander trennen. Johannes der Wegbereiter sagte später einmal, davon lesen wir in Johannes 3, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als ein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Was für ein Vers, wenn wir uns selber als Wegbereiter in dieser Zeit verstehen. Dann geht es wirklich, wenn wir zu dieser Braut gehören, wenn wir Jesus Christus im Herzen haben, dann geht es wirklich darum, sich als Freund, Freundin dieses Bräutigams zu verstehen und sich zu freuen, auch auf seine Stimme zu hören. Und die hören wir immer wieder im Wort Gottes. Vor Jahren haben wir hier mal ein Buch gelesen in den Hauskreisen von John Piper und im Grunde seine ganze Lehre, das, was er auch in seinen Predigten früher ist, mittlerweile berentet, nicht mehr Pastor, hat aber viele Bücher geschrieben, aber die Quintessenz seiner Botschaft, angelehnt an den alten puritanischen Erweckungsprediger Jonathan Edwards, hat er zusammengefasst in diesem Satz. Und ich stimme dem voll zu, dass wir Gott dann am meisten ehren und verherrlichen, wenn wir uns an ihm erfreuen und in ihm zutiefst zufrieden sind. Als Menschen im Advent sollte auch uns diese Freude, diese Vorfreude auf sein Kommen auszeichnen. Diese Freude an unserem Herrn selbst, diese Freude, dass wir zu ihm gehören. Diese Freude, dass er bald kommen wird. Nur mit ihm im Herzen, der die Freude erfunden hat und der selbst Urgrund aller Freude ist, können wir anderen vielleicht, besonders in dieser Weihnachtszeit, echte Freude bereiten. Zweitens sagt der Engel hier über Johannes, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Jesus bestätigt später diese Aussage, als er sagt in Matthäus 11, Vers 11, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Was will Jesus damit sagen? Warum soll Johannes größer sein als Mose und größer als Elia und Jesaja. Warum? Das waren doch auch alles sehr wichtige Männer. Männer Gottes. Nun, weil Johannes unmittelbar vor Jesus lebte, weil er sozusagen mit dem Finger auf Jesus zeigen konnte, das ist er, das ist der Messias. Mit ihm ging das Alte Testament zu Ende. Mit Johannes hörte der alte Bund auf. Und darum ist Johannes in diesem ersten Bund der größte gewesen, der Schlussläufer sozusagen. Er war der, der Jesus persönlich die Hand reichen durfte, der am Ziel aller alttestamentlichen Sehnsüchte war. Und ich möchte diese Verheißung auch wieder auf uns Wegbereiter beziehen und sagen, Menschen im Advent werden vor ihrem Herrn groß sein. Denn Jesus fügt ja noch einen zweiten Satz hier hinzu, als er dieses Engelwort später bestätigte in Matthäus 11, Vers 11. Er sagt dort auch, und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Das muss man sich mal... Habt ihr das gehört, was hier steht? Damit wertet Jesus Johannes nicht ab, sondern er wertet das auf, was nach Johannes kommt. Der Geringste im Reich Gottes. Das ist einer von denen, die zu Jesus gehören, die zum neuen Bund gehören. Und der neue Bund, der ist unvergleichlich viel besser als der alte. Und wer zu diesem Bund gehört, ist eben ein Mensch im Advent, ist ein Mensch, der auf Jesus wartet und der mit seinem ganzen Leben letztlich Gott ehren will. Und wer Gott von ganzem Herzen liebt und ihn verherrlichen will, der wird groß sein in den Augen des Herrn. Ist das wirklich unser Wunsch, Geschwister? In den Augen unseres Herrn groß zu sein? Wollen wir das wirklich, dass er sich an uns erfreut? Wenn er geehrt wird durch unser Leben, das macht unsere wahre Größe aus. Das ist das Höchste, was ein Mensch erreichen kann. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der man es verlernt hat, groß vor dem Herrn sein zu wollen. Heute will man vor der Welt, vor den Menschen etwas gelten. Man sehnt sich nach Anerkennung vor den Menschen. Wer bin ich und was kann ich alles und was habe ich nicht alles? Und damit man diese Anerkennung bekommt, versucht man etwas zu leisten und man will Erfolg und Geld haben. Denn wenn man Geld hat, dann hat man auch eine gewisse Macht. Das sind doch die Großen dieser Welt, die Reichen bzw. die Erfolgreichen, die Anerkannten, die Mächtigen. Aber Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Und er kehrt alle unsere Maße um. Arm ist reich und reich ist plötzlich arm. Heißt es in einem Weihnachtslied von Manfred Siebald. In Gottes Augen sind diejenigen groß, die in ihrer Schwachheit, in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Zerbrochenheit zu Jesus kommen und Erlösung erfahren und Menschen werden, die Jesus lieb haben und auf ihn warten. Der Engel macht hier noch eine dritte Aussage in Vers 15b über das künftige Leben des Johannes. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Damit sagt der Engel, dass Johannes eine Art Gottgeweihter sein wird. Niemand von uns heute muss wie Johannes abstinent leben oder nur Heuschrecken und wilden Honig essen und in einfachster Kleidung herumlaufen. Ich glaube, die Anwendung dieser Aussage auf uns heute könnte vielleicht so lauten: Menschen im Advent hängen ihr Herz nicht an materielle Dinge. Christen dürfen sehr wohl auch während dieser Feiertage einen guten Wein trinken und ein leckeres Weihnachtsessen genießen. Ich möchte also niemanden heute das Genießen der Weihnachtsgans vermiesen. Es spricht auch nichts dagegen, wenn Christen Besitz haben oder reich sind. Aber die Prioritäten müssen stimmen. An das erinnert mich dieses Engelswort hier. Wir können und dürfen alles genießen, was der Herr uns schenkt. Aber es darf uns nicht so in Beschlag nehmen, dass es uns den Blick auf Jesus verdunkelt. Worauf es ankommt, ist nicht, was wir an irdischen Gütern besitzen, sondern was uns besitzt. Denn eins ist klar: Nicht nur die Reichen können Geizhälse sein, sondern genauso auch die Armen. Es gibt arme Leute, die sich ständig nach materiellen Dingen sehnen und die mit dem Wenigen, was sie haben, geizen. Gibt's auch. Und es gibt tatsächlich auch Reiche, die zuerst nach geistlichen Dingen trachten. Letztlich kommt es nicht darauf an, ob wir reich oder arm sind, sondern wovon wir bestimmt sind oder werden. Die Frage ist: Woran hängt dein Herz? Was besitzt uns? Und wir sollten uns viel weniger fragen: Was würde ich tun, wenn ich der Glückliche wäre, der den Euro-Jackpot knackt? Wie ich gestern gehört habe, hat das jemand gerade getan. Und was war das? 70 Millionen oder sowas? Wie viel? 40? Wahnsinn. Wer spielt eigentlich hier Lotto von euch, ihr Lieben? Wer schaut sich die Lottozahlen an? Ja, aber verrückt. Ich glaube, 18 Euro hat er eingezahlt. Und ja. Und dann ist die Frage, wenn man so viel Geld plötzlich hat, was würde ich tun? Oder was mache ich jetzt mit dem? Ihr wisst, Eigentum verpflichtet. Ich hoffe, dass der mit Geld Gesegnete das auch weiß. Ganz wichtig für uns heute hier, als Menschen im Advent, wollen wir unser Herz nicht an materiellen Dinge hängen. Weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles ist vergänglich. Und alles Materielle, auch alles Geld, gehört unserem Herrn. Lasst uns Menschen sein, bei denen das Materielle eine untergeordnete, eine zweitrangige Rolle spielt. Denn nicht, was wir haben, bestimmt unseren Wert, sondern wer wir in Christus sind. Noch ein viertes wird hier Vater Zacharias im Blick auf seinen Sohn, dem Wegbereiter, vom Engel hier angekündigt. Schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Von keiner anderen Person im Neuen Testament wird gesagt, dass sie von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Das macht Johannes einzigartig. Er hatte von Geburt an die spezielle Gabe eines prophetischen Geistes. Als Christen des Neuen Testaments haben wir bei unserer Neugeburt, bei unserer Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen. Und im Neuen Testament, da werden wir einige Male aufgefordert, uns von Gottes Geist immer wieder neu erfüllen zu lassen. Die vierte Aussage des Engels könnten wir auf uns so anwenden. Menschen im Advent sind erfüllt mit geistlicher Weisheit. Wer auf die Ankunft des Herrn sehnlichst wartet, der will Gottes Geist einfach Raum geben. Der möchte von Gottes Weisheit erfüllt werden. Denn nur aus dieser Fülle können wir Gottes Werk auf Gottes Weise tun. Ich erinnere nochmal an dieses Zitat von Hudson Taylor. Ich habe es unlängst zitiert vor unserer Evangelisation mit Matthias. Aber es gefällt mir so gut. Passt auch hier rein. Der hat ja damals auf dieser Missionskonferenz gesagt, man nehme eine Kanone, das Rohr ist nichts, die Kugel ist nichts, das Pulver ist nichts. Nun kommt aber der zündende Funke und das Pulver wird zum Blitz, die Kugel zum Donnerkeil, das Rohr zum Feuerschlund. Ach, wir haben längst alles, was der Mission bedarf, aber vielfach fehlt noch der zündende Funke von oben. Als ich das Zitat wieder gelesen habe, da muss ich denken, ja, das ist oft auch in unserer Zeit so. Es fehlt nicht an den beeindruckenden Kanonen, an Kugeln, am Pulver, aber dieser zündende Funke des Heiligen Geistes, der fehlt oft. Unser Vater im Himmel will, dass wir uns von seinem Geist füllen lassen. Im Grunde, meine Lieben, bedeutet das Heiligung. Auch so ein alter, frommer, archaischer Begriff, aber ein wichtiger Begriff. Genauso wie Rechtfertigung ein wichtiger Begriff ist, ist auch Heiligung ein wichtiger Begriff. Und Heiligung bedeutet ja, modern formuliert, diese ständige Veränderung von innen nach außen, die Gottes Geist an uns bewirkt. Wir geben dem Geist Gottes Raum in unserem Leben, damit er uns verändert und wir Jesus ähnlicher werden. Das ist Heiligung. Und Gott, er wünscht sich, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Er verlangt nicht nach Menschen, die nur eine Reihe von Regeln gehorchen und sich darin noch selbst gefallen. Es geht unserem Herrn darum, dass wir unser ganzes Leben unter die Herrschaft seines Geistes stellen, dass wir Feuer und Flamme für Jesus sind. Wenn wir wirklich als Menschen im Advent in der Erwartung unseres Herrn sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir das immer wieder tun. Gott bitten, dass er uns füllt mit seinem Geist. Ohne die Kraft und den Beistand seines Geistes sind wir so wie ein Kanonenrohr. Geradlinig, aber kalt und leer. Nur eine fünfte Aussage macht der Engel hier zu Johannes, dem Wegbereiter, an seinen Vater. Vers 16. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Johannes war ein echter Wegweiser. Deshalb auch dieses Bild hier, das begleitend in diesen Folien jetzt schon uns auch an diese Sache erinnert. Er war ein echter Wegweiser, der ganz klar von sich weg auf Jesus hinwies. In der sogenannten Adventsgeschichte des Johannesevangeliums lesen wir, Johannes 1, nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und er hieß Johannes. Er kam als ein Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle dran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Johannes hat seine prophetische Berufung erfüllt, indem er das Volk vorbereitete auf die Ankunft des Messias. Er war ein Wegweiser Gottes. Als solcher hat er sich selbst verstanden. Nicht ich bin die Hauptperson, sondern der, der nach mir kommt, auf den seht, an ihn glaubt. Er ist das Licht. Offensichtlich ist es die Aufgabe eines Wegweisers, auf ein bestimmtes Ziel hinzuweisen. Nie wird ein Wegweiser auf sich selbst hinweisen. Das ist nicht die Bestimmung eines Wegweisers. Auch wir, liebe Geschwister, sollen Wegweiser Gottes sein, als Menschen im Advent. Wir wollen weg von uns selber auf Christus hinweisen. Und zwar an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist unser Auftrag. Unsere Worte, durch unser Zeugnis, aber auch durch unseren ganzen Lebensstil sollen wir auf Christus hinweisen. Menschen in unserem Umfeld sollen neugierig werden und irgendwann anfangen, sich zu fragen, hey, warum strahlt er oder sie so eine Zufriedenheit, so eine Ruhe aus, mitten in dieser hektischen, verrückten, unvorhersehbaren Zeit? Was macht diese Person wirklich aus, dass sie so entspannt sein kann, Hoffnung haben kann? Oder warum ist er immer so hilfsbereit und freundlich? Und wieso lästert sie nicht hinter dem Rücken der abwesenden Kolleginnen oder Kollegen? Was es bedeutet, ein Wegweiser Gottes zu sein, das können wir von Johannes, dem Wegbereiter Jesu, auch lernen. Noch ein weiteres wurde über ihn vom Engel hier geweissagt, Vers 17, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen, durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Im Grunde sagt hier der Engel, dass Johannes der zweite Elia sein wird, von dem der Prophet Maleachi in seinem Buch prophezeit hatte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. So heißt es in Maleachi. Und Jesus wird später die Erfüllung dieser Prophezeiung bestätigen in Matthäus 11, 14, wo er sagt, und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Bezieht das auf Johannes. Und ich habe diese sechste Aussage des Engels auf uns so angewendet. Menschen im Advent erfahren, wie Gottes Wort durch sie verwirklicht wird. Denn ich bin überzeugt, es gibt nichts Schöneres, als wenn sich in uns und durch uns das Wort Gottes verwirklicht. Und das geschieht dann, wenn wir dieses Wort Gottes anwenden in unserem Alltag, wenn wir es ausleben, wenn wir das, was wir wissen über uns in diesem Buch, in die Praxis umsetzen, wenn wir nicht durch unsere eigene Kraft unterwegs sind, sondern in der Kraft des Geistes Christi, das heißt in der Kraft seines Namens. Und wenn das der Fall ist, dann wird das Wort Gottes in uns und durch uns verwirklicht und wir dürfen dann auch erleben, wie etwas passiert, wie Beziehungen wieder heil werden, wie geistliche Veränderung geschieht und wie wir befähigt durch den Geist Gottes so leben können, dass es Gott gefällt. Und als letztes, wir sind tatsächlich jetzt bei der siebten Aussage hier schon angekommen. Man hört sieben und denkt, die Predigt geht jetzt 3 Stunden, aber wir sind noch im Rahmen. Als letztes wurde dem Zacharias vom Engel auch gesagt, dass der Dienst seines Sohnes einmal dazu dienen sollte, um dem Herrn ein Volk zuzuführen, das für ihn bereit ist. Johannes der Täufer, er ging vor dem Herrn her und bereitete ihm ein Volk, das für die Ankunft des Herrn Jesus bereit war. Menschen im Advent bereiten sich vor auf die Wiederkunft Jesu. Wir heute, wir warten auf die Entrückung. Wir warten, dass Jesus uns zu sich holt in seine Herrlichkeit und dass er sein sichtbares Reich hier aufrichtet. Und meine Lieben, als Menschen im Advent wollen wir uns ausrichten, vorbereiten. Das klingt immer wieder in diesen Wochen an, auch in den Liedern, die wir gesungen haben. Vorbereiten auf die Ankunft unseres Herrn. Wir möchten ein Volk sein, das für ihn bereitet ist. Und das ist mein Wunsch für mein Leben, aber auch für uns alle. Es ist mein Gebet, dass wir alle hier, wie die 5 klugen Jungfrauen, bereit sind, wenn der Bräutigam um Mitternacht kommt. Aber bis er kommt, lasst uns Wegbereiter für Jesus sein und Wegweiser zu Jesus hin sein, die erfüllt sind mit Vorfreude und die auch anderen Freude bereiten. Menschen, die in den Augen ihres Gottes groß sind, weil sie die Ehre Gottes nie aus den Augen verlieren. Und lasst uns Menschen sein, die ihr Herz nicht an all die materiellen, vergänglichen Dinge hängen, sondern die sich immer wieder neu erfüllen lassen von Gottes Geist, der uns verändert und uns befähigt, Wegweiser auf Jesus hin zu sein. Und möge auch dieses Wort Gottes, das wir heute an diesem 4. Advent 2021 gehört haben, in uns und durch uns verwirklicht werden, während wir uns als Menschen im Advent auf seine Wiederkunft ausrichten. Lass uns beten.